Xbox Trauertag 2022. Wir finden uns zusammen im Angesicht von etwa 40 kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit und unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. Wir sind vereint in Sehnsucht und Ohnmacht. Ohnmacht angesichts von Gewalt und Krieg, von Vertreibung und Flucht. Und Sehnsucht nach Frieden, nach einem Leben in guten nachbarschaftlichen Beziehungen über alle Grenzen hinweg. So sind wir hier und zusammen, wo immer wir auch gerade sind, im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Und so stehen wir vor Gott. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Fremd wie dein Name sind mir deine Wege. So wollen wir es nun singen oder hören. Das erste Lied aus dem Gesangbuch, die Nummer 382, die Strophen 1 bis 3. Wir beten. Friedliebender Gott, so sind wir hier, während in einigen Ländern dieser Erde Bomben fallen und Menschen sterben. Das macht uns fassungslos. Worte fehlen. Unsere Kraft ist zu klein. Wir fühlen uns hilflos, wütend und ohnmächtig. Aber darum gerade sind wir hier, jede und jeder am je eigenen Platz und doch gemeinsam. So kommen wir vor dich, Gott. Was uns Angst macht, das bringen wir zu dir. Sieh, was uns bewegt. Sieh unsere Sorgen. Gegen all die Gewalt, die Not, Gott, sei du uns Zuversicht und Stärke. Lass unter uns den Protest gegen alles Zerstörerische wachsen, damit wir als deine Kinder eine Weltgemeinschaft des Friedens bilden können. Komm in unsere Mitte. Verbinde uns in Ost und West, in Nord und Süd dieses Landes und dieser Welt. zu einer Gemeinschaft, die den Frieden sucht. Stärke uns, damit wir nicht nachlassen und uns nicht abfinden mit Krieg und Unrecht. Stärke unseren Geist, unsere Hände und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Eine Lesung, Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte: Verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. Doch dann sagte er sich: Ich habe zwar keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht, aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr fuhr fort: Hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott da nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch, er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Wird der Menschensohn, der ja auch der Sohn Gottes ist, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Dieser Frage endet das Gleichnis von der bittenden Witwe. So einen Glauben wie eben den jener Frau. Wenn wir fragen, was Glaube eigentlich ist und wie sich unser christlicher Glaube ausdrückt im Alltag, dann müssen wir nur auf jene Frau schauen und auf ihren Glauben. Schauen wir also auf diese Frau. Sie hat keinen Namen, aber eine Geschichte. Sie ist verwitwet. In biblischen Zeiten standen Witwen ganz unten in der gesellschaftlichen Rangfolge. Sie waren in der Regel arm, denn sie hatten mit dem Tod des Ehemannes ihre wirtschaftliche und soziale Absicherung verloren. Sie hatten keinen Schutz und in der gesellschaftlichen Anerkennung rangierten sie ganz unten. Deshalb stellt sie das jüdische Gesetz auch unter einen besonderen Schutz. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken, heißt es etwa im zweiten Buch Mose. Und weiter spricht Gott: Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Die Rechtsprechung hat also die Witwen und ihre Notlage durchaus im Blick. Und erst recht bei Gott. Sie stehen unter seinem besonderen Schutz. Und weil Gott gerade den Schwächsten unter seine Fittiche stellt, sollen auch wir uns gerade um die Schwachen in der Gesellschaft kümmern. Nicht aus Nächstenliebe und Barmherzigkeit, sondern rechtssicher. Aber das wissen wir ja selbst, Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe. Was nützt das Recht, das da in einem Gesetzesbuch schwarz auf weiß steht, wenn es nicht konsequent angewandt wird oder wenn es etwa auch gebeugt wird? Oder wenn ich der Willkür eines Richters ausgeliefert bin? Ich war noch nie vor Gericht und habe auch sonst keine Erfahrung in Rechtsstreitigkeiten. Aber wie heißt es so schön und treffend: Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Es gibt so etwas wie eine Rechtsunsicherheit. Man weiß ja nie, wie das Urteil ausfallen wird. Sicher sein kann sich niemand während eines Gerichtsverfahrens. Aber hier bei der Witwe hat man offensichtlich ihren Fall erst einmal auf die lange Bank geschoben. Ja, Mann hat das geschoben. Das Gericht war natürlich männlich besetzt. Was genau vorgefallen war, wird nicht erzählt. Der Frau ist aber Unrecht widerfahren. Und sie geht vor Gericht, um ihr Recht einzuklagen. ihr gutes, unverbrieftes Recht, immerhin. Aber was nützt es, wenn der Richter sie am langen Arm verhungern lässt? So kommt es mir vor. Ach, die ist doch nicht so wichtig. Was will denn diese Frau? Die soll sich nicht so aufspielen. Eine Witwe. Ich habe Wichtigeres zu tun. Da gibt es viele bedeutendere Fälle, die auch für mich als Richter Prestige versprechen. Ich lege den Fall erst einmal zu den Akten. Was will die Frau überhaupt? Die soll mal ganz schön ruhig sein. Stelle mir vor, dass das wohl eine typische Situation unverheirateter Frauen in der damaligen Zeit war. Sie stehen zwar unter einem besonderen rechtlichen Schutz, aber Papier ist geduldig. Und dann sind da die Männer, die an den längeren Hebeln sitzen. Die ticken dann eben auch machtbewusst und dominant recht hin und her. Man kennt sich und schätzt sich in der feinen Gesellschaft. Eine Hand wäscht die andere. Damals. Nur damals? Womit der Richter nicht gerechnet hat, ist die Beharrlichkeit der Witwe. Sie fügt sich nicht in ihr Schicksal. Sie kuscht nicht vor dem Richter. Immer wieder kommt sie zu ihm und bringt ihr Anliegen vor. Sie fordert ihr Recht ein. Sie legt die Hände nicht einfach in den Schoß, auch nicht gefaltet. Sie geht immer wieder auf die Straße, zum Gericht. Im Stadttor der Stadt saß man zu Gericht und verhandelte die Fälle. Öffentlich, vor aller Augen und Ohren. Sie lässt nicht locker. Sie nimmt ihre eigene Sache in die Hand und lässt sich nicht beirren und klagt beharrlich ihr Recht ein, immer wieder, bis es dem Richter zu bunt wird, denn er fürchtet ein blaues Auge. Wie stünde er dann da, wenn die Frau ihn auch noch körperlich angreift? Zuzutrauen ist ihr das wohl mit ihrer Energie und Konsequenz. Und so gibt der Richter entnervt nach. Nicht, weil es ihm einleuchtet, dass der Frau Unrecht geschehen ist, sondern einfach, weil er sie loswerden will. Er fürchtet um sein Ansehen in der Öffentlichkeit. Sollte sie doch zuschlagen, das wäre ein Skandal und ein gefundenes Fressen für die Öffentlichkeit. Dann kann ich meine Karriere gleich vergessen. Dann fragt Jesus am Ende seine Zuhörerinnen und Zuhörer, wird der Menschensohn, wenn er kommt, so einen Glauben auf der Erde finden? Jesus stellt damit die Witwe in den Mittelpunkt, anders als der Richter, der sie ja weghaben und nichts mit ihr zu tun haben wollte. Für Jesus steht diese Frau in der Mitte. Und für Jesus ist sie ein leuchtendes Beispiel für unseren Glauben. Eine Frau, die für ihr Recht kämpft, die auf die Straße geht, die sich nicht abspeisen lässt von mächtigen Männern, die sagt, was Sache ist und die ihre Sache in die Hand nimmt, die auch nervt und den anderen in den Ohren liegt, mutig und unbeirrt eine Aktivistin für das Recht. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, solch einen Glauben auf der Erde finden? Einen Glauben, der sich eben nicht abspeisen lässt von den Mächtigen. Einen Glauben, der beharrlich ist. Einen Glauben, der manchmal auch nervt. Einen Glauben, der sich nicht beirren lässt. Einen Glauben, der die Mächtigen wie den Richter nervt, der aber auch Gott selbst nervt. Denn wie ist es um unseren Glauben bestellt? Um den Glauben an einen Gott, der sich der Schreie der Unterdrückten, der Rechtlosen annimmt. Der Schreie derer, die im Krieg sind. Der Schreie der Mütter, die um ihre Söhne trauern. Der Schreie der Frauen, die um ihre Ehemänner bangen. Egal, in welchem Land und zu welchem Volk sie gehören. Die Schreie von Menschen kennen keine Nationalität. Sie kennen nur Not und Verzweiflung. Sie kennen nur eine Sprache, die Sprache der Menschlichkeit. Die Sprache des Friedens, der Sehnsucht nach Frieden. Ob in Russland oder der Ukraine, ob im Iran oder auch in anderen Teilen der Erde. Und all diese Schreie erinnern Gott an seine Verantwortung. Daran, dass er sich derer annimmt, die für Recht und Frieden schreien und sich einsetzen. Dass Gott die Witwen und Waisen erhört und ihnen Recht verschafft. Gott, bist du denn wie der ungerechte Richter? Nimmst du denn keine Rücksicht auf die Menschen, die dir ihr Leid klagen? Hast du deine Ohren etwa verschlossen? Ich will nicht glauben, dass du dich wie der rücksichtslose Richter gebärdest. Aber gib mir die Kraft und den langen Atem, nicht abzulassen von meinem Glauben und meinem Standhalten, auch gegen alle Widerstände. Ich will standhalten, wie die mutige und unerschrockene Witwe. Standhalten gegen Unrecht und Krieg. Wie ich das tun kann? Indem ich bete. Indem ich meine Klage vor Gott bringe. Auch gegen Gott, den ich manchmal nicht verstehe. Und ihm in den Ohren liege. Und indem ich das Unrecht auch öffentlich anprangere und die unterstütze, die jetzt Hilfe brauchen, um zu ihrem Recht zu kommen. Hier bei uns und dort, wo Krieg herrscht. Denn wir spüren ja auch in unserem Land ganz handfest die Auswirkungen des Krieges. Und so will ich beten und protestieren nach meinen eigenen Möglichkeiten gegen das Unrecht und für das Recht und den Frieden, der bei uns anfängt, in unserem Dorf und in unserer Stadt, in unserem Land, wie die Witwe mit ihrem beharrlichen und standhaften Glauben. Amen. Wir singen bzw. hören das nächste Lied, ein Lied, das nicht im Gesangbuch steht, das wir aber auch schon des Öfteren gehört haben. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach
Wir beten. Gott, du hörst unsere Gebete. Deshalb liegen wir dir in den Ohren und bitten dich für die Opfer der Nazi-Pogrome an den vielen Orten der grausamen Verbrechen. Für die, die gefangen waren, gefoltert und missbraucht wurden, denen die Würde genommen wurde, denen man das Leben genommen hat, die ermordet wurden, schuldlos. Gott, du hast ihren Namen nicht vergessen. Sie sind aufgeschrieben im Buch des Lebens. Nimm sie auf in deinen ewigen Frieden. Für die Menschen in der Ukraine und in allen Ländern, die getroffen sind von den Folgen des Krieges, der für so viele unfassbares Leid mit sich bringt. Gott, höre unser Gebet für den Frieden, damit die Hoffnung in allen wieder keimen kann, in den zerstörten Seelen, den Verwundeten und Entrechteten, den Verzweifelten und Geschundenen, den Trauernden und Klagenden. Wir legen sie alle an dein Herz. Wir bitten für die Menschen auf der Flucht vor dem Krieg, deren Leben bedroht ist, weil sie in unserem Land Sicherheit suchen. Für die jüdischen Glaubensgeschwister, die in Deutschland wieder gefährdet sind. Für die, die auf den Straßen unserer Städte angegriffen werden, weil sie anders aussehen. Gott, sei du ihnen Zuflucht und Sicherheit. Schütze sie im Schatten deiner Flügel und wende alles Unheil von ihnen ab. Begegne du ihnen liebend in Menschen, die deinen Namen ehren und für deine Gerechtigkeit unterwegs sind. Für die Menschen, die uns gezeigt und gelehrt haben, dass jeder und jede etwas tun kann gegen Diktatur und Gewalt, die den Mut hatten, gegen die Mehrheit zu stehen und nach ihren Überzeugungen zu handeln, die, obwohl auch sie Zweifel hatten und Fehler machten, uns zum Vorbild wurden. Gott, wir bitten dich, schenke uns Aufmerksamkeit und Zivilcourage, dass wir laut protestieren, wo wir Unrecht wahrnehmen, dass wir helfen, wo andere missachtet und misshandelt werden, dass wir in den anderen deine Geschöpfe sehen. Für die Menschen, die sich mit der Geschichte der Nazi-Verbrechen auseinandersetzen und keinen Schlussstrich ziehen wollen, für die, die die Erkenntnisse der Geschichte als Warnung und Mahnung für unsere Zeit formulieren. Gott, sei du die Kraft aller, die klagen und mahnen und erinnern, die dein Wort und dein Gebot in dieser Zeit lebendig halten. Gib ihnen, gib uns Mut, Standfestigkeit und Weisheit. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir dich, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über unserem Leben und sei uns gnädig. Wende uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen. Wir hören noch ein Nachspiel. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Amen.